Deutschlandfunk.
Hi, hier ist wieder der Hörsaal für euch. Wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova und finden für euch die spannendsten Vorträge aus allen Wissenschaftsbereichen. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Willkommen in dieser Folge. Und in der geht es jetzt um die Nachrichtendienste in Deutschland.
Wir starten eine neue Zeitrechnung für die Nachrichtendienste. Wir entwickeln unsere Nachrichtendienste hin zu echten Geheimdiensten.
Das sagt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Und das gefällt nicht allen. Ich muss da jetzt mal ganz kurz ausholen. Mitten in der parlamentarischen Sommerpause, Mitte August 2026, hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf verabschiedet, den man ja durchaus als historisch bezeichnen kann. Der Bundesnachrichtendienst und der Verfassungsschutz, die sollen mehr Macht bekommen und künftig selbst Gefahren aktiv abwehren dürfen. Bisher dürfen sie nur Informationen sammeln und analysieren. Die Argumentation der Regierung, es gibt neue Herausforderungen, neue Bedrohungen, also brauchen die Dienste auch neue Befugnisse. Zur Reform verlinke ich euch mal ein paar Infos, falls ihr das nicht so ganz mitbekommen habt. So, und Kritiker sagen jetzt, oha, mit diesem Gesetz, da könnten sich die Nachrichtendienste ja zu einer Geheimpolizei entwickeln. Bisher gilt in Deutschland nämlich aus historischen Gründen, Stichworte NS-Zeit und Gestapo, das sogenannte Trennungsgebot von Nachrichtendiensten und Polizei. Ja, und die Sorge ist jetzt eben, dass das nun aufgeweicht werden könnte. Und es gibt da noch einiges mehr an Kritik, aber noch ist der Gesetzentwurf ja nicht in Kraft. Das Regierungskabinett hat sich zwar darauf geeinigt, aber die Reform muss noch vom Bundestag beschlossen werden. Und der wird dann nach der Sommerpause erstmal noch ziemlich heftig drüber diskutieren. Das ist zumindest zu erwarten. Also, da haben wir noch ein bisschen Zeit, uns ein bisschen Background drauf zu schaffen. Und dafür habe ich euch zwei kurze Vorträge mitgebracht. Der erste wirft einen Blick zurück in die Geschichte und schaut, wie sich die Nachrichtendienste, vor allem der Verfassungsschutz, vom Nationalsozialismus distanziert haben, auch was das Personal angeht. Ja, oder eben auch nicht.
Der alte, immer wieder aufkommende Vorwurf, auf dem rechten Auge blind, ist in dieser Pauschalität vielleicht nicht ganz gerechtfertigt, aber es gibt schon eine deutliche Schlagseite.
Der Vortrag kommt von Konstantin Goschler, Professor für Zeitgeschichte an der Ruhr-Uni Bochum. Nachrichtendienste und innere Sicherheit gehören zu seinen Forschungsschwerpunkten. Und der zweite, der guckt in die Gegenwart und fragt danach,
was denn die Aufgaben der Nachrichtendienste nun sein sollen? Warum gibt es die Dienste? Welche Funktionen im öffentlichen Interesse sollen sie erfüllen?
Ja, diese Frage stellt und beantwortet Matthias Becker und ihn stelle ich gleich nach dem ersten Vortrag noch ein bisschen ausführlicher vor. Wichtig zum Schluss noch, beide Vorträge wurden noch vor Verabschiedung des Gesetzentwurfs gehalten und zwar am 19. Mai 2026 im Rahmen der Ringvorlesung Sicherheit und Ordnung, juristische Kontinuitäten in der Bundesrepublik nach 1945 und zwar an der Uni Frankfurt. Der Titel der Veranstaltung, Nie wieder Gestapo? Fragezeichen, Anspruch und Wirklichkeit der Geheimdienste nach 1945. Ja, und zum Begriff Geheimdienste, vielleicht ist er euch gerade aufgestoßen, da hören wir dann später auch noch was. So, jetzt also der Blick zurück in die Geschichte der Nachrichtendienste mit Konstantin Goschler.
Der Verfassungsschutz ist ja so ein Skandaldauerbrenner und das ist nichts Neues, sondern Skandale und Kritik begleiten den Verfassungsschutz schon, solange es ihn überhaupt gibt. Da gibt es sozusagen zwei Schlagwörter, unter denen die Kritik läuft. Einmal so die Rubrik, wer schützt uns vor dem Verfassungsschutz? Ein berühmter Zeitungstitel, sozusagen die Unterstellung, dass der Verfassungsschutz eigentlich die Bürger nicht schützt, sondern eher bedroht. Und der andere zuverlässige Aufreger ist dann also Nazis beim Verfassungsschutz. Das ist sozusagen so eine Art Zunder, den man da immer noch reinwerfen kann. Vor diesem Hintergrund möchte ich heute in der gebotenen Knappheit die Frage diskutieren, wie sich das Spannungsverhältnis von normativer Distanzierung vom Nationalsozialismus einerseits und personellen Kontinuitäten im Kontext von Kaltem Krieg und gesellschaftlicher Liberalisierung beim Verfassungsschutz entwickelt hat. Zunächst also einige Grundlagen. Also man muss den Verfassungsschutz zunächst mal als Kind des Kalten Krieges begreifen. Das ist, glaube ich, wichtig, sich das klarzumachen. Der Verfassungsschutz geht auf eine alliierte Initiative zurück. Die Alliierten haben dem Parlamentarischen Rat im Polizeibrief noch vor der Gründung der Bundesrepublik so einige Anweisungen mit auf den Weg gegeben, wie man jetzt nun also sozusagen bundesstaatliche Polizeieinrichtungen gestalten sollte. Und dazu gehörte, links sehen Sie den Paragraphen 2, der sich jetzt nun auf den künftigen Verfassungsschutz bezieht. Dort lautet die entsprechende Passage: Der Bundesregierung wird es ebenfalls gestattet, eine Stelle zur Sammlung und Verbreitung von Auskünften über umstürzlerische, gegen die Bundesregierung gerichtete Tätigkeiten einzurichten. Diese Stelle soll keine Polizeibefugnis haben. Also wohlgemerkt, noch einige Monate bevor es eine Bundesregierung gegeben hat, werden hier so ein paar Eckdaten durchgegeben. Und die Zielrichtung ist, die Alliierten betrachten es im Kontext des Kalten Krieges als notwendig, dass man also irgendwie eine Staatsschutzstelle hat. Ja. Die wollen aber vermeiden, dass hier so etwas Ähnliches wie die Gestapo entsteht. Das sind ja jetzt wohlgemerkt die westlichen Besatzungsmächte und vor allem Frankreich hat natürlich, die sitzen da auch dabei, ja noch etliche sehr konkrete Erfahrungen mit deutschen Sicherheitsbehörden auf ihrem eigenen Gebiet. Also da gibt es große Vorbehalte und deswegen kommt also dieser Vorstoß, einerseits also eine Form des Staatsschutzes einzuführen, wobei vor allem kommunistische Bedrohungen so im Hintergrund dieser Vorstellungswelt stehen. Dieser Staatsschutz sollte aber eben schwächer sein als die Gestapo. Er sollte also keine Exekutivgewalt haben. Das ist das sogenannte Trennungsgebot, von dem wir dann noch mehr hören werden. Dieser von den Alliierten gewollte Staatsschutz steht also im Zeichen der doppelten Eindämmung. Einmal geht es darum, die damals so gesehene kommunistische Gefahr einzudämmen. Also wir sind jetzt in der Zeit des eskalierenden Kalten Krieges, bald darauf der Koreakrieg. Das muss man sich klar machen. Also die kommunistische Gefahr erschien damals als sehr real. Auf der anderen Seite, das darf man nicht vergessen, ging es darum, die Deutschen zu kontrollieren. Also sozusagen das alliierte Sicherheitsbedürfnis verbindet immer diese beiden Aspekte, also wie es in einem Bonbon aus der damaligen Zeit hieß, die Russen draußen zu halten, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten. Ja. In diese Konstellation gehört eben auch der Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz, muss man sich klar machen, ist von daher immer auch Teil einer transatlantischen Sicherheitsarchitektur. Das ist damals angelegt. Also man kann den nicht als rein deutsche Veranstaltung sehen. Viele der Probleme, die wir mit dem Verfassungsschutz haben, erklären sich auch aus seiner Rolle innerhalb dieser transatlantischen Sicherheitsarchitektur. Dabei war durchaus umstritten, wie dieser jetzt auf alliierten Wunsch zu gründende Verein heißen sollte. Gesucht wurde irgendwie eine möglichst harmlos klingende Bezeichnung, die möglichst wenig Assoziationen an die Gestapo aufruft. Und man hat dann eben Verfassungsschutz gewählt. Das war dann durchaus umstritten. Also Innenminister Gerhard Schröder charakterisierte 1958 die Bezeichnung Verfassungsschutz als wenig glücklich. Zitat: Bei der den Ämtern gestellte Aufgabe handelt es sich um Staatssicherheit. Ich denke, dass wir eines Tages getrost zu diesem Namen zurückkehren können. Zitat Ende. Sein Amtsnachfolger, sein späterer Hermann Höcherl, beklagte 1963 öffentlich das durch die Namensgebung angeregte Missverständnis, wonach es sich bei den Mitarbeitern des Bundesamts um Hüter der Verfassung handle. Vielmehr seien diese, Zitat, Frontkämpfer bei der Bekämpfung des Staatsfeindes. Das sind jetzt Schlaglichter aus den 50er und 60er Jahren. Da hat sich hoffentlich ein bisschen was getan. Ich denke, da hat sich etwas verändert. Aber um mal so diesen Ursprungskontext ein bisschen zu verdeutlichen, ist das, glaube ich, ganz hilfreich. Vor wem wollte und sollte dieser Verfassungsschutz, wie er dann hieß, eigentlich schützen? Welche Bedrohungswahrnehmungen standen im Raum? Dazu nur ganz kurz, also im Zentrum stand in den 50er und 60er Jahren der Kommunismus, wobei in dieser Zeit noch alle Wege nach Moskau führten. Also es ging vor allem um kommunistische Spione und Insurgenten, die gesucht wurden. Das änderte sich in den späten 60er Jahren. Da wurde sozusagen die kommunistische Weltkarte komplizierter mit dem Aufkommen des Maoismus, der vom Verfassungsschutz erst noch gefördert worden ist, nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, bis man dann sozusagen die Maoisten dann doch auch als neue Feinde zu betrachten gelernt hat. Der alte, immer wieder aufkommende Vorwurf, auf dem rechten Auge blind, ist in dieser Pauschalität vielleicht nicht ganz gerechtfertigt, aber es gibt schon eine deutliche Schlagseite, also die Hauptgefahr wurde auf der linken Seite gesehen, was eben vor allem damit zusammenhing, dass man die Linken nicht als ein rein innenpolitisches Problem gesehen hat, sondern als ein internationales Problem. Dahinter stand sozusagen immer Moskau, das Zentrum des Weltkommunismus, und dadurch schien es immer eine andere Größenordnung zu haben. Bei der Rechten war die Wahrnehmung anders, weil man ihnen sozusagen nicht zutraute, das politische Potenzial entwickeln zu können. Der Blick auf die Rechten war in den 50er und 60er Jahren vor allem ein Blick auf die große Masse, auf die vielen Millionen der Ehemaligen, die man ja nicht einfach abschaffen konnte. Aber die Vorstellung war, die werden politisch nur gefährlich, wenn es wieder eine Führergestalt gibt. Die hat man als amorphe politische Masse begriffen, die sozusagen ohne einen Führer gar keine Gefahr darstellen würden. Deswegen hat der Verfassungsschutz in erster Linie geguckt, ob irgendwo wieder mal so eine Führergestalt vielleicht auftauchen könnte, was dann damals nicht passiert ist. Es ging also sozusagen auf der einen Seite um gefährliche Kollektive, auf der anderen Seite um pathologische Einzelgänger. So viel nur in aller Kürze. Und schließlich natürlich der unsichtbare Feind. Hier nur ganz kurz zur Illustration, sozusagen, um auch das Mindset des Verfassungsschutzes in der damaligen Zeit zu verdeutlichen. Das sieht man jetzt schlecht auf. Sie denken vielleicht, die junge Dame hat ein Tattoo. Ja, ist aber kein Tattoo. Da steht also von einem Mitarbeiter draufgeschrieben, Feindpropaganda. Was ist das Gefährliches? Das ist sozusagen eine kommunistische Tarnzeitschrift, sozusagen eine Zeitschrift, die sich als ein Boulevardblatt ausgibt und in der Aufmachung eines Boulevardblattes dann sozusagen kommunistische Propaganda verbreitet. Und sowas wurde dann eben gesammelt. Und damit kann man sozusagen dieses Bedrohungsszenario in aller Kürze nochmal unterstreichen. Und vor allem auch die Welt, in der die lebten. Feindpropaganda. So viel. Vielleicht nur ganz kurz, bevor ich jetzt zu meinem Hauptaspekt komme, die Frage des Personals und der NS-Belastungen. Also wer sind denn nun also die Verteidiger gegen die von mir kurz angerissenen Gefahren? Und welche Rolle spielten NS-Belastungen und ihre Skandalisierung in der Frühzeit der Bundesrepublik? Zunächst mal die zahlenmäßige Entwicklung, also Sie sehen enormes Wachstum der Zahlen, die fangen an 1950 mit 60 Leuten und dann bis 1978 sind schon über 2000. Heute sind es, glaube ich, so ungefähr 4.500. Ja. Aber 1981 schrieb Van Berg, Zitat, Mathematiker können ausrechnen, wann der öffentliche Dienst aus BEV-Leuten und die Bundesrepublik ausschließlich aus Verfassungsschützern besteht. Also er hat sozusagen diese exponentielle Zahlenentwicklung so immer hochgerechnet. Und es gibt sozusagen einen Mechanismus, also der Verfassungsschutz produziert Gefahrenwahrnehmungen und diesen entsprechen dann wieder Skandalisierungen. Und dann gibt es sozusagen immer Schübe, in denen der Verfassungsschutz sozusagen wieder angegriffen wird, weil er bestimmte Gefahren eben nicht rechtzeitig erkannt hat und wird dafür belohnt, indem er noch mehr Personal bekommt. Also so wächst er und wächst er. Also sozusagen die Aufgaben, die Abteilungen, die Gefahren wachsen, das Personal wächst, alles wächst, ja. Gleichzeitig gibt es aber Probleme, von Anfang an Leute zu rekrutieren. Es gibt eine Konkurrenz der Sicherheitsdienste, schlechte Bezahlung, schlechtes Image. Es ist nicht attraktiv gewesen, in den 50er und 60er Jahren beim Verfassungsschutz zu arbeiten. Man hat auch ein Problem mit den Qualifikationen, sozusagen die Leute, die es gelernt haben, die gelten als problematisch, weil die haben es eben im Nationalsozialismus gelernt. Deswegen hat man anfänglich viele Neulinge. So bei der Zusammensetzung sieht man im mittleren und gehobenen Dienst zumeist Polizeilaufbahn, höherer Dienst zumeist Juristen, also das Juristenmonopol gilt auch dort. Und erst später, so ab den 70er Jahren, dann erste Ansätze einer Versozialwissenschaftlichung. Das ist ganz interessant. Das hat auch damit zu tun, dass sozusagen das Denken vom Staat umschwenkt auf ein Denken in der Kategorie Gesellschaft. Das ist eine Sache, kann man vielleicht vertiefen. Ich will es hier nur mal kurz angesprochen haben. Aber es ist ziemlich entscheidend für die Veränderung des Verfassungsschutzes. Der Verfassungsschutz, wenn man jetzt nun, ich fange mal anders an, hat es so eine ganze Industrie gegeben der Forschungen zu personellen Belastungen in Bundesbehörden, Landesbehörden und so weiter und so fort. Gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Studien dazu. Und das wird dann manchmal ein bisschen zu so einer Leistungsschau, da werden immer so Tabellen, so wie im Schiffsquartett, nebeneinander gestellt, wie viel NSDAP, wie viel SS, wie viel OK, wie viel PS. Und da schaut der Verfassungsschutz auf den ersten Blick relativ gut aus, also nur 20% NSDAP-Mitglieder bei den hauptamtlichen Mitarbeitern, unterstrichen hauptamtlich. Also Bundeskriminalamt hat etwa in den 50er Jahren 80% SS-Mitarbeiter in den höheren Positionen. Also dagegen sind die beim Verfassungsschutz sozusagen Waisenknaben. Das Bild muss man allerdings dann doch etwas präzisieren, dazu komme ich gleich. Aber zunächst mal ist es in der Tat so, dass der Verfassungsschutz oder das Bundesamt für Verfassungsschutz von Anfang an als ein schwierigerer Fall galt als andere Bundeseinrichtungen. Also etwa das Auswärtige Amt, das also ein besonderer Fall ist, wo also der Anteil von NSDAP-Mitgliedern nach 1949 höher war als vor 1945. Was auch viel damit zu tun hat, dass der Nationalsozialismus eine junge Bewegung war. Das heißt, die haben die Geschichte der Bundesrepublik noch ziemlich lang begleitet. Die sind sozusagen erst durch ihre Karrieren durchgegangen in der Bundesrepublik. Das muss man sich klar machen. Ja? Also der Anteil von NSDAP-Mitgliedern etwa im Bundestag, der erreichte seinen Höhepunkt erst in den 60er Jahren. Ja? Okay, hier jedenfalls haben wir die Situation, dass die alliierten Sicherheitsdirektoren doch relativ empfindlich reagieren und zumindest bis 1955 lassen die sich die Personallisten vorlegen und legen da auch relativ strenge Maßstäbe an, wobei dann manchmal dann, sagen wir, ein Auge zugedrückt wird, wenn es nicht beim Kernpersonal ist und wenn sozusagen der Kampf gegen den Kommunismus als noch wichtiger erscheint. Wobei es schon beeindruckend ist, mit welchem Zynismus dann Kommentare über die Qualitäten von Mitarbeitern vorgebracht werden. Ab 1945 gewinnt dann die Bundesrepublik ihre Souveränität weitgehend, noch nicht ganz. Gerade in diesem Bereich behalten sich die Alliierten noch erhebliche Vorbehaltsrechte weiterhin vor. Ja. Aber zumindest was die Einstellungspraxis betrifft, spielen sie dann eben nicht mehr diese Rolle. Also ab dahin wird es stärker zu einem innenpolitischen Spiel. Und hier kommt nun Folgendes zum Tragen. Also die Reaktion auf die strenge Einstellungspraxis der Alliierten war vor allem, dass man eine Doppelstruktur geschaffen hat. Man hat also sozusagen ein reguläres Bundesamt geschaffen, ja, und da galten sozusagen die alliierten Maßstäbe. Und dann hat man, ich weiß nicht, ob hier Universitätsverwalter da sind, könnte man der Uni auch machen so, also einfach sagt, dann machen wir eine Parallelstruktur, wo wir die anstellen können, ohne dass sie dann direkt im eigentlichen Haus angestellt sind und vermeiden damit alle arbeitsrechtlichen Probleme. Das meine ich natürlich nicht als ernste Aufforderung, aber so hat man das eben damals gemacht. Man hat dann also freie Mitarbeiter angestellt, man hat Scheinfirmen gegründet und hat die dort angestellt. Das waren sozusagen so die Bad Bank des Verfassungsschutzes, wo man sozusagen alle, die zweifelhafte Karrieren hatten, reingepackt hat. Und die hat man dann vor allem in den Bereich der Spionageabwehr reingepackt. Da galt deren Expertise als wichtig. Und das ist im Grunde genommen bis heute der Bereich, aus dem der Verfassungsschutz sein Selbstbewusstsein schöpft. Ja? Wir verteidigen unser Land vor ausländischer Spionage. Das ist in der öffentlichen Diskussion eigentlich weniger präsent. Ja? Aber das ist, also da gibt es sozusagen ein Missverhältnis zwischen dem Selbstverständnis, zwischen der Selbstwahrnehmung und der Außenwahrnehmung. Diese freien Mitarbeiter werden dann in der zweiten Hälfte der 50er Jahre zunehmend integriert in sozusagen, werden hauptamtliche Mitarbeiter des Bundesamts, die haben mit vorher schon ihre Büros zum Teil dort. Also die haben nur keine richtigen Arbeitsverträge, aber die amtieren schon dort. Und die werden jetzt sozusagen immer unruhiger und sagen, also jetzt haben wir aber lang genug hier so dieses Spiel gemacht, zum Teil noch unter ihren falschen Namen und so. Ja. Die wollten also richtige Beamtenstellen haben. Das ist ein unheimliches Incentive, muss man sich klar machen. Ja. Und jetzt kam auch das Problem, dass auch zunehmend als Scheinselbstständigkeit angeprangert wurde. Ja. Also jetzt kommt sozusagen der Sozialstaat daher, der sagt, also wir müssen hier ordentliche Arbeitsverhältnisse schaffen. Jetzt werden die sozusagen zunehmend integriert und denken, wir haben es jetzt geschafft, endlich, ja, jetzt ist die Nachkriegszeit vorbei, Ende der Entnazifizierung, jetzt können wir endlich unseren wohlverdienten Wohlstand und unser Prestige genießen. Dann kam es aber doch anders, weil seit Ende der 50er Jahre zunehmend Skandalisierungen von NS-Belastungen erfolgten. Also im Grunde genommen ist das so eine Welle, also gewisser Verfolgungsdruck, wenn man so sagen kann, gegen nationalsozialistisch belastete Kräfte unmittelbar nach 1945. Dann so eine Zeit, in der die sich so ein bisschen bedeckt halten müssen in der ersten Hälfte der 50er, dann auf deren Seiten aufatmen. Jetzt endlich können sie sozusagen raus, ja, und fangen an, ihre Pensionsansprüche zu stellen. Und einer dieser Fälle hat dann eben auch dazu geführt, dass einer sozusagen seinen Doppelnamen abgegeben hat und ging dann zu ihm zuständigen Amt und hat gesagt, so, ich will jetzt hier meine Pensionsansprüche hier holen. Und dann wurde er aber erkannt als ein Massenmörder. Und dann ging eine Welle der juristischen Aufarbeitung los. Und diese Welle traf dann zunehmend auch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Und um es jetzt kurz zu machen, man kann das jetzt natürlich so erzählen, die Geschichte der Aufklärung der Bundesrepublik, tapfere Journalisten, die jetzt den Dreck unter dem Teppich hervorkehren und so weiter und so fort. Aber wenn man sich genau anschaut, dieser Liberalisierungsprozess, der tatsächlich dann auch dazu führt, dass dann durch die öffentliche Skandalisierung von NS-Belastungen, von Verfassungsschutzmitarbeitern, diese schließlich so einen goldenen Handschlag bekommen und rausbefördert werden aus dem Amt, ja, das ist vielmehr so ein Spiel zwischen Medien und Verfassungsschutz, in dem auch die Konkurrenzen verschiedener Nachrichtendienste reinspielen, die dann sozusagen Journalisten belastendes Material über den anderen Dienst zuspielen. Die Presse selber ist ja sozusagen auch nicht einfach in Anführungszeichen auf der guten Seite. Also beim Spiegel, der stellvertretende Redakteur ist selber ein alter SS-Mann, ja. Also wodurch die auch gute Informationen haben. Also es ist eher so ein mediales Nehmen und Geben. Ja, so viel nur dazu. Jedenfalls, um bald zum Abschluss zu kommen, Anfang der 60er Jahre gibt es sozusagen einen großen Skandal, der dazu führt, dass sich jetzt nun im Bundesamt das untersucht wird. Ja, haben wir denn jetzt Nazis? Wie viele sind es? Ist das ein Problem? Und da sind zwei Dinge wichtig. Also erstens, es ist eine Verknüpfung, nämlich personelle NS-Belastung einerseits und als nicht mehr akzeptabel geltendes Verhalten, nämlich illegales Abhören. Ja? Und sozusagen diese Verknüpfung, ehemalige SS-Männer sind daran beteiligt, illegale Abhörmaßnahmen zu machen. Das ist sozusagen die Bombe, die da zusammengemischt wird. Das muss man sich klar machen, dass hier sozusagen eine argumentative Verknüpfung stattfindet, die dann das Skandalisierungspotenzial erst vollständig macht. Zweiter Punkt, den ich noch hervorheben will, diese Tabelle, die dann im Bundesamt für Verfassungsschutz aufgestellt worden ist, ja, wie viele schlimme Finger haben wir? Und da haben sie 16 gefunden. Und interessant sind die Kategorien, nach denen das bemessen wird. Also da kommt erst so Name, geboren, tätig seid, angestellter Beamter, Verwendung im Bundesamt, also wo sind sie angestellt? Und jetzt wird es interessant. Jetzt kommen die Kategorien SS, SD, Gestapo, Reichssicherheitshauptamt, Ausland, früherer Kripo, Rang, jetziger Rang, Bemerkungen. Und dann bei den Bemerkungen sieht man, NSDAP-Mitgliedschaft gilt nur als problematisch, wenn einer vor 33 eingetreten ist. Sozusagen, das ist ein Glaubenstäter, die anderen sind nur Karrieristen. Ja? Und dann sozusagen, das sind jetzt natürlich die Kategorien, auf die die Öffentlichkeit empfindlich reagiert, SS und so weiter und so fort. Ja? Also auf diese Gruppe haben die das dann sozusagen zugespitzt Und die wurden dann entweder, sind sie sowieso in Ruhestand gegangen oder man hat ihn, also das Bundesamt für Verfassungsschutz untersteht ja dem Bundesinnenministerium und die haben ja zig und nachgeordnete Verwaltungen. Da haben die das, was weiß ich, das Bundesamt für Gewässerschutz oder sonst was oder einer ist für Kriegsgräber zuständig geworden. Ja. Man hat die dann halt einfach auf Versorgungsposten abgeschoben. Okay, damit also zum Schluss. Also die Abgrenzung von Gestapo und Nationalsozialismus verändert sich. Also am Anfang heißt es, es darf nicht wieder eine Gestapo geben. Also das ist die Negativfolie. Und dann wird es sozusagen zu einem Argument, mit dem man das Bundesamt anschießen kann. Ja? Das ist die erste Spannungsverhältnis. Dann zweitens Skandalisierung und Liberalisierung. Also der Liberalisierungsprozess, der das Bundesamt verändert hat und der auch diese Leute untragbar gemacht hat, ist eben auch verknüpft mit den Interessen verschiedener Gruppen. Ja, sozusagen der Kampf darum, wer darf die Spionageabwehr machen. Ja, der BND hat gerade mit einem anderen riesigen Skandal zu kämpfen, weil der Chef der Spionageabwehr selber irgendwie ein russischer Spion ist, ja, und dann vor Gericht erklärt, dass er immer noch dem Führer treu ist. Ja, also und dann haben die sozusagen versucht, aus der Situation rauszukommen und jetzt Journalisten gefüttert, dass die dem Verfassungsschutz ans Bein pinkeln. Also es ist sozusagen, man kann es nicht einfach nur so eine einfache Aufklärungsgeschichte erzählen. Solche Geschichten sind immer verwickelter und mehrdimensionaler. Und vielleicht ein letzter Punkt, der so ein bisschen offener formuliert ist. Was meine ich mit Ambivalenzen der Liberalisierung? Also hier ist so eine Paradoxie, die ich beschreiben möchte. Also der Verfassungsschutz wird sozusagen seiner Polizeiaufgaben zumindest dem Anspruch nach entkleidet. Das ist natürlich komplizierter, wird Herr Becker Ihnen sicherlich genauer darstellen. Und damit verknüpft sich jetzt nun ein zweiter Prozess, nämlich die Verschiebung des Fokus vom Staat auf die Gesellschaft. Und was in diesem Zusammenhang Merkwürdiges passiert ist, dass der Verfassungsschutz sozusagen gerade, weil er keine polizeilichen Aufgaben hat, immer mehr zu so einer Art Gedankenpolizei wird. Und das ist so eine merkwürdige Paradoxie, mit der ich hier enden möchte. Vielen Dank.
Der Historiker Konstantin Goschler war das mit einem Vortrag zum Umgang unserer Nachrichtendienste mit der NS-Geschichte und zu den Gründen des sogenannten Trennungsgebots. Und jetzt kommt wie angekündigt Matthias Becker, der auf die Gegenwart der Dienste und auf die Frage schaut, was haben die eigentlich für einen Auftrag? Matthias Becker ist Professor für öffentliches Recht und Informationsrecht, insbesondere Datenschutzrecht, an der Uni Mainz. Und der Mitveranstalter der Vortragsveranstaltung, bei der Goschler und Becker gesprochen haben, der Journalist, Autor und Jurist Ronen Steinke, der sagt über ihn, Matthias Becker kennt sich mit dem Rechtsgebiet besser aus als die Nachrichtendienste selbst. Ja, und vor dem Bundesverfassungsgericht ist er schon mehrfach erfolgreich gegen BND und das Bundesamt für Verfassungsschutz angetreten. Ja, dann hören wir mal, was er uns zu sagen hat. Und auch hier kurz noch die Anmerkung, der Vortrag stammt von vor der Verabschiedung des Gesetzentwurfs. Aber wie ihr gleich merken werdet, war zu dem Zeitpunkt schon einiges an Infos über die geplante Reform auf dem Markt und der Vortrag ist nach wie vor brandaktuell.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Ja, ich bedanke mich auch herzlich für die Einladung. Ich habe mich amüsiert über den Untertitel dieser Veranstaltung Anspruch und Wirklichkeit der Geheimdienste nach 1945. Meine Erfahrung ist, wenn man in einem Gespräch mit Angehörigen von Nachrichtendiensten das Wort Geheimdienst in den Mund nimmt, verfallen die in Schnappatmung. Bestenfalls rollen sie mit den Augen und korrigieren ein, es gebe in Deutschland keine Geheimdienste, sondern nur Nachrichtendienste. Auf den ersten Blick ist das eine terminologische Spitzfindigkeit, aber dahinter steckt eine alles andere als triviale Frage, nämlich wozu die Nachrichtendienste eigentlich da sind und was sie können sollen, um ihre Ziele zu erreichen. Verwaltungsrechtlich gesprochen geht es um Aufgaben und Befugnisse der Dienste. Eine gängige Erzählung grenzt die Nachrichtendienste in erster Linie negativ gegen die Polizei ab. Und diese Erzählung passt gut zum Haupttitel von heute, Nie wieder Gestapo. Es soll keine Geheimpolizei geben, die dauerhaft im Verborgenen agiert, die Bevölkerung großflächig bespitzelt und Menschen verschwinden lässt, sondern offene rechtsstaatliche Polizei und so ein bisschen Aufklärung daneben. Hauptfolgerung aus dieser Erzählung ist darum das Trennungsgebot. Polizei und Nachrichtendienste sind voneinander getrennte Behörden. Ihnen stehen außerdem unterschiedliche Mittel zur Verfügung. Die Polizei hat Befugnisse, Befehl und Zwang einzusetzen. Sie kann Personen oder Sachen durchsuchen, Platzverweise erteilen, im Extremfall Menschen in Gewahrsam nehmen. Die Nachrichtendienste sind dagegen darauf beschränkt, Informationen zusammenzutragen und auszuwerten. Das ist auch der Grund dafür, dass sie sich so scharf von Geheimdiensten abgrenzen, deren Handlungskreis weiterreicht. Die Formel nie wieder Gestapo ist darum durchaus hilfreich. Aus ihr lassen sich Schlussfolgerungen für die Organisation der deutschen Sicherheitsbehörden und für die Befugnisse der Nachrichtendienste ziehen. Das Problem ist, dass damit noch nichts positiv darüber ausgesagt ist, was denn die Aufgaben der Nachrichtendienste nun sein sollen. Warum gibt es die Dienste? Welche Funktionen im öffentlichen Interesse sollen sie erfüllen? Als Verwaltungsrechtler würde man erwarten, hierzu etwas in den gesetzlichen Grundlagen der Dienste zu finden. Und diese Erwartung wird enttäuscht. Zwar enthalten alle Nachrichtendienstgesetze eine Vorschrift, die mit Aufgaben überschrieben ist, aber diese Regelungen erbringen alle nur eine Teillösung. Sie geben jeweils vor, dass die Dienste die Aufgabe haben, Informationen zu bestimmten Themen zu sammeln und auszuwerten. Beim Bundesnachrichtendienst sind das Erkenntnisse über das Ausland von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung. Bei den Verfassungsschutzbehörden sind es Erkenntnisse allgemein über verfassungsfeindliche Bestrebungen und Spionagetätigkeiten. Beim militärischen Abschirmdienst über solche Bestrebungen und Tätigkeiten, wenn Angehörige der Bundeswehr beteiligt sind. Aber Informationssammlung ist kein Selbstzweck, sondern Informationen sollen zu irgendwelchen Zwecken genutzt werden. Und diese Zwecke, die werden im Verwaltungsrecht normalerweise durch die Aufgaben einer Behörde definiert, aber nicht in den Nachrichtendienstgesetzen. Damit verbleibt hier eine Lücke. Und nur wenn wir diese Lücke füllen, können wir uns politisch darüber unterhalten, wozu wir die Nachrichtendienste brauchen, ob wir sie brauchen und welche Mittel sie einsetzen sollen. Das ist aber nicht so einfach, weil über die Aufgaben der Nachrichtendienste auch außerhalb des Gesetzes bis heute erstaunlich weitreichende Unklarheit herrscht. Exemplarisch kann man das zeigen an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das sich im Laufe der Jahrzehnte immer mal wieder mit dem Nachrichtendienstrecht auseinanderzusetzen hat und gerade die Aufgaben ganz unterschiedlich bestimmt hat. Den Anfang macht das erste Urteil zum Artikel 10 Gesetz von 1970. Da ging es um Telekommunikations- und Postüberwachung. Darin führt das Gericht aus, die Nachrichtendienste oder Überwachungen durch die Nachrichtendienste dienten dazu, Straftaten zu verhindern, aufzuklären und zu verfolgen. Aber dazu können die Nachrichtendienste ja unmittelbar wenig beitragen, denn sie sind ja von der Polizei gerade getrennt und sie sollen sich ja auf die Informationssammlung beschränken. Denkbar wäre allenfalls, die Nachrichtendienste auf dieser Linie als Informationsdienstleister zu verstehen, die also Informationen beschaffen und auswerten, um sie dann an die Polizei und Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben. Aber dann ist schwer verständlich, warum sie von der Polizei getrennt sein sollen. Wenn die Aufgabe allein Informationsdienstleistung lauten würde, dann wäre es doch sinnvoll, dass die Polizei zum Beispiel Weisungen erteilen kann, welche Informationen sie überhaupt benötigt, ja, oder dass die Informationsbeschaffung von Nachrichtendiensten und Polizei unter einem Dach eng koordiniert wird. Außerdem kann mit dieser Funktion nicht erklärt werden, dass die Nachrichtendienste, wie hatten Sie es gesagt, Gesinnungspolizei, in weitem Umfang Informationen auswerten dürfen, die mit Straftaten wenig bis gar nichts zu tun haben. Später in seinem dritten G10-Urteil von 1994 hat das Bundesverfassungsgericht die Aufgabe, diesmal nur des Bundesnachrichtendienstes, völlig anders akzentuiert. Dort ging es um strategische Überwachungen der internationalen Telekommunikation zwischen Deutschland und dem Ausland. Das Bundesverfassungsgericht führte hierzu aus, der Bundesnachrichtendienst solle außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen der Bundesregierung vorbereiten, aber nicht Belange der inneren Sicherheit wahrnehmen. Die Verfolgung, Verhinderung von Straftaten kam da offensichtlich nicht mehr so richtig vor. Diese Idee wurde dann auf alle Nachrichtendienste verallgemeinert in der Entscheidung zum Antiterrordateigesetz von 2013. Darin finden sich die bisher ausführlichsten Erörterungen des Gerichts zum Trennungsprinzip. Das Bundesverfassungsgericht grenzt die Polizei- und Strafverfolgungsbehörden scharf gegen die Nachrichtendienste ab. Ziel der nachrichtendienstlichen Aufklärung sei nicht die operative Bewältigung, das ist ein wichtiger Begriff, die operative Bewältigung von Krisenlagen mit Befehl und Zwang, sondern die politische Information. Das Gericht konzipiert die Nachrichtendienste so eigentlich gar nicht als Sicherheitsbehörden, sondern als Hilfsorgane der Regierung, die in erster Linie einzelfallübergreifendes Regierungshandeln vorbereiten sollen. Diese Beschreibung steht nun mit dem Selbstverständnis der Dienste nicht in Einklang und wurde darum aus ihren Kreisen auch scharf kritisiert. Die Nachrichtendienste seien sehr wohl Sicherheitsbehörden, gerade weil sie die von ihnen gewonnenen Informationen an Polizeibehörden und andere operativ tätige Behörden übermitteln könnten. Damit ist wieder die Funktion als Informationsdienstleister angesprochen, die vom Bundesverfassungsgericht so ein bisschen weggekehrt worden war. 2020 dann in seinem Urteil zur strategischen Aufklärung der ausländischen Telekommunikation durch den Bundesnachrichtendienst greift das Bundesverfassungsgericht beide Funktionsbeschreibungen auf und versucht sie irgendwie zusammenzuführen. Der Bundesnachrichtendienst darf danach solche Überwachungsmaßnahmen zum einen zur politischen Information der Bundesregierung durchführen, zum anderen aber auch, um aus dem Ausland drohende Gefahren frühzeitig zu erkennen. Im Anschluss bestimmt das Gericht die verfassungsrechtlichen Anforderungen an beide Überwachungszwecke differenziert. Überwachungen zur politischen Information dürfen unter relativ niedrigen Voraussetzungen durchgeführt werden, aber die dadurch erlangten Informationen dürfen nur in sehr engen Grenzen für andere Zwecke verwendet werden. Für Überwachungen zur Früherkennung von Gefahren sind die Anforderungen an die Überwachung strenger, im Gegenzug aber die Anforderungen an die Weiterverwendung der erlangten Informationen etwas niedriger. Auch dieses Urteil wurde aus den Kreisen der Dienste kritisiert. Ja, die Trennung von politischer Information und Früherkennung von Gefahren sei künstlich und unpraktikabel und sie werde der dynamischen Entwicklung von Bedrohungslagen nicht gerecht. In seiner Folgerechtsprechung ist das Bundesverfassungsgericht dann auch auf diesen Dualismus nicht mehr zurückgekommen, sondern setzt sich in seinen jüngsten Entscheidungen mit den Aufgaben der Dienste einfach gar nicht mehr so richtig auseinander, sondern geht sofort dazu, was die denn dürfen. Pragmatisch kann man das verständlich finden, ja, weil es gibt ja immer Prügel, egal was das Gericht sagt zu den Aufgaben. Aber es bleibt der unbefriedigende Eindruck, dass die genaue Funktion der Nachrichtendienste eigentlich immer noch ziemlich unklar ist. Dabei lässt sich ohne eine Klärung dieser Frage tragfähig weder beantworten, in welchem Verhältnis Nachrichtendienste und andere Sicherheitsbehörden zueinander stehen sollen, noch welche Mittel ihnen unter welchen Voraussetzungen zustehen sollten. Dazu will ich darum jetzt einige ausbaubedürftige Vorschläge machen. Zunächst mal ist es erforderlich, die Dienste differenziert voneinander und Dienste spezifisch zu analysieren. Der Versuch, die Aufgabe der Nachrichtendienste gleichläufig zu bestimmen, kann überhaupt nicht gelingen. Der Bundesnachrichtendienst als Auslandsnachrichtendienst agiert unter völlig anderen Bedingungen als die Inlandsnachrichtendienste und erfüllt auch ersichtlich andere Funktionen. Die Auslandsaufklärung ist darauf gerichtet, auswärtiges Handeln vorzubereiten. Und die staatlichen Handlungsmöglichkeiten im Ausland sind schon rein faktisch wesentlich schmaler als im Inland. Außer wenn es knallt, dann gehen sie natürlich weit über das hinaus, was im Inland möglich ist, zum Beispiel bei Militäreinsätzen. Außerdem kommt dazu, dass im Ausland völkerrechtliche Bindungen bestehen, die wir im Inland so nicht haben. Dementsprechend ist die Frage nach der Zuordnung von nachrichtendienstlicher Aufklärung und operativer Intervention durch Strafverfolgungsbehörden oder Polizeibehörden für die Auslandsaufklärung gar nicht so wahnsinnig bedeutsam, stellt sich jedenfalls anders als bei den Inlandsnachrichtendiensten. Daneben müssen auch die Aufgaben des allgemeinen Verfassungsschutzes einerseits und des militärischen Abschirmdienstes andererseits schärfer voneinander abgegrenzt werden, als das vielfach üblich ist. Die Erkenntnisziele des militärischen Abschirmdienstes fokussieren viel stärker einzelne Personen oder abgrenzbare Gruppen von Personen, gegen die zumindest mittelfristig ein operatives Einschreiten im Raum steht. Dabei handelt es sich in erster Linie um Angehörige der Bundeswehr. Diese Personen üben eine potenziell hochgradig gefährliche Tätigkeit aus und haben sich das selber ausgesucht. Sie müssen sich darum auch eine weitergehende nachrichtendienstliche Beobachtung gefallen lassen als die allgemeine Bevölkerung. Schließlich liegt es nahe, sogar mit Blick auf die einzelnen Nachrichtendienste unterschiedliche Funktionen und damit verbundene unterschiedliche Aufgaben zu differenzieren. Das möchte ich exemplarisch an den Verfassungsschutzbehörden ein bisschen näher darstellen. Wenn man sich die gesetzlichen Aufgabenregelungen anschaut und so die gängigen sicherheitspolitischen Funktionszuschreibungen und Selbstbeschreibungen der Dienste, dann kann man mindestens drei Aufgaben des allgemeinen Verfassungsschutzes unterscheiden, die ich jetzt mal als Gesellschaftsbeobachtung, Gefahrfrüherkennung und Spionageabwehr bezeichnen möchte. Auf die ersten beiden, also Gesellschaftsbeobachtung und Gefahrfrüherkennung, möchte ich ein bisschen näher eingehen. Als Organe der Gesellschaftsbeobachtung befassen sich die Verfassungsschutzbehörden allgemein mit verfassungsfeindlichen Strömungen in der Gesellschaft. Diese Beobachtungstätigkeit ist weitgehend unabhängig davon, ob aus diesen Strömungen heraus Straftaten drohen oder ob sie sonst kämpferisch aggressiv oder gewaltaffin oder sowas auftreten. Ziel der Beobachtung ist nicht primär, Einzelfallmaßnahmen gegen bestimmte Personen vorzubereiten, sondern Politik und Öffentlichkeit über potenziell bedrohliche gesellschaftliche Entwicklungen aufzuklären, lange bevor solche Einzelmaßnahmen zulässig werden. Diese Aufgabe der Verfassungsschutzbehörden steht darum weitgehend unverbunden neben den Aufgabenfeldern der Polizei und anderer operativ tätiger Sicherheitsbehörden. Anders liegt es mit der Aufgabe der Gefahrfrüherkennung. Im Rahmen dieser Aufgabe beschaffen die Verfassungsschutzbehörden Informationen über Personen und Gruppierungen, gegenüber denen ein operatives Handeln in Betracht kommt. Es geht etwa um die Aufklärung von Strukturen der politisch motivierten Kriminalität oder die Vorbereitung von Vereinigungs- oder Parteiverboten. Hier handeln die Verfassungsschutzbehörden tatsächlich als Informationsdienstleister anderer Behörden. Die nachrichtendienstliche Aufklärung setzt allerdings viel weiter im Vorfeld ein und nimmt eine breitere, primär strukturorientierte Perspektive ein. Auch wenn sich Gesellschaftsbeobachtung und Gefahrfrüherkennung funktional unterscheiden lassen, stehen sie nicht beziehungslos nebeneinander, sondern überschneiden sich zum Teil und können ineinander übergehen. Das ist das Wahre an dieser Rede von der dynamischen Entwicklung von Bedrohungslagen. So kann sich bei der Beobachtung einer verfassungsfeindlichen Szene etwa zeigen, dass bestimmte Gruppierungen oder Personen ihre Ziele auch mit verbotenen Mitteln verfolgen oder dass sie berufliche Positionen einnehmen, die in besonderem Maß auf Verfassungstreue angewiesen sind. Dann kann eine intensivere Überwachung zur Gefahrfrüherkennung angezeigt sein. Diese Differenzierung von Gesellschaftsbeobachtung und Gefahrfrüherkennung ermöglicht Schlussfolgerungen einmal zu den Mitteln der Beobachtung, zum anderen zum Verhältnis des Verfassungsschutzes zu operativ tätigen Behörden. Zunächst zu den Mitteln der Beobachtung. Die Gesellschaftsbeobachtung sollte niedrigschwellig möglich sein. Es geht um eine fortlaufende Kartierung des verfassungsfeindlichen Spektrums, nicht darum, bereits bestimmte Personen oder Gruppierungen herauszugreifen, gegen die dann mit Befehl und Zwang vorgegangen werden soll. Andererseits müssen die Mittel der Beobachtung eng begrenzt bleiben. Zulässig ist es vor allem, öffentlich zugängliche Informationen zu sammeln und zu analysieren. Insbesondere der Einsatz von sogenannten nachrichtendienstlichen Mitteln, also etwa Telekommunikationsüberwachungen, verdeckten Mitarbeitern oder Datenabrufen bei Unternehmen, lässt sich durch das Ziel der Gesellschaftsbeobachtung nicht legitimieren. Nachrichtendienstliche Mittel müssen vielmehr der Gefahrfrüherkennung vorbehalten bleiben. Und ihr Einsatz lässt sich nur rechtfertigen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bestimmte Personen oder Gruppierungen ihre verfassungsfeindlichen Ziele auf eine Weise verfolgen, die operative Maßnahmen vorstellbar erscheinen lässt. Diese Forderungen decken sich im Ergebnis weitgehend mit der jüngsten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Verfassungsschutzrecht. Dass sich allerdings das Gericht bei seiner Maßstabsbildung nicht klar an den Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden orientiert, bleiben die verfassungsrechtlichen Maßstäbe in diesen Entscheidungen in Randbereichen etwas unscharf. Was das Verhältnis von Verfassungsschutz und operativ tätigen Behörden angeht, kann man auch durchaus an die jüngere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anknüpfen. Denn diese Rechtsprechung hat zutreffend den verfassungsrechtlichen Kerngehalt des Trennungsgebots herausgearbeitet. Der Ausschluss operativer Befugnisse für die Nachrichtendienste oder konkret die Verfassungsschutzbehörden ist wenig wert, wenn sie ihre Informationen ohne weiteres an operativ tätige Behörden weiterleiten dürfen. Denn dann verschmelzen doch wieder die weitreichenden Aufklärungsbefugnisse des Verfassungsschutzes mit den weitreichenden Befehls- und Zwangsmitteln anderer Sicherheitsbehörden. Für solche Informationsübermittlungen müssen darum strenge Voraussetzungen bestehen. Dieses informationelle Trennungsgebot ist allerdings nur für die Aufgabe der Gefahrfrüherkennung relevant. Denn nur diese Aufgabe überschneidet sich wesentlich mit dem Aufgabenkreis operativer Sicherheitsbehörden. Bei der Gesellschaftsbeobachtung geht es ja gar nicht darum, konkrete bedrohliche Personen oder Gruppierungen auszuforschen, um letztlich gegen sie vorzugehen, sondern um eine fortlaufende Strukturanalyse des verfassungsfeindlichen politischen Spektrums. Die Erkenntnisse, die der Verfassungsschutz bei der Gesellschaftsbeobachtung ohne den Einsatz von nachrichtendienstlichen Mitteln gewinnt, können für operativ tätige Sicherheitsbehörden als Hintergrundwissen nützlich sein. Sie unterscheiden sich insoweit aber nicht kategorial von anderen Gesellschaftsanalysen, die sich etwa in sozialwissenschaftlichen oder journalistischen Veröffentlichungen finden. Wenn der Verfassungsschutz dagegen im Rahmen der Gefahrfrüherkennung Informationen mit nachrichtendienstlichen Mitteln gewinnt, dann handelt er gerade als potenzieller Informationsdienstleister für operativ tätige Sicherheitsbehörden. Zu dieser Aufgabe des Verfassungsschutzes gehört es dazu, die gewonnenen Informationen zu analysieren und eine mögliche operative Relevanz zu prüfen. Nur wenn und soweit sich die Informationen tatsächlich als operativ bedeutsam erweisen, also wenn die Voraussetzungen für operative Maßnahmen voraussichtlich vorliegen, nur dann darf der Verfassungsschutz sie auch weitergeben. Das ist sozusagen auch die Pointe der jüngsten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum informationellen Trennungsgebot, die tatsächlich sogar außerordentlich streng ausfällt. Ehrlicherweise strenger, als wir das beantragt haben damals im Prozess und auch strenger, als ich es für richtig halte. Deswegen mussten sie auch schon anfangen nachzusteuern. Wenn wir uns über die Aufgaben der Nachrichtendienste klar werden, lassen sich schließlich auch neue sicherheitspolitische Forderungen einordnen und bewerten. Ein aktuelles Beispiel bildet die Diskussion um sogenannte aktive Maßnahmen. Dabei geht es um Maßnahmen, die über die Informationsgewinnung hinausgehen und bestimmte Bedrohungen unmittelbar eindämmen sollen. Es geht hier um sowas wie die Störung von informationstechnischen Systemen oder die Manipulation von Werkzeugen oder Maschinen. Ja, solche Maßnahmen sind damit gemeint. In erster Linie ist derzeit beabsichtigt, den Bundesnachrichtendienst mit Befugnissen zu solchen aktiven Maßnahmen auszustatten. Ja, die sollen also irgendwie Turbinen manipulieren können, damit die dann kaputt gehen, wenn sie irgendwo in der Nuklearfabrik eingesetzt werden oder sowas. Damit erweitert sich der Aufgabenkreis des Bundesnachrichtendienstes. Von einem Organ der politischen und militärischen Aufklärung entwickelt er sich zu einem echten Geheimdienst. Verfassungsrechtlich ist das meiner Ansicht nach nicht generell ausgeschlossen. Insbesondere das Trennungsgebot, wie immer man es versteht und wie immer man seinen verfassungsrechtlichen Status beurteilt, sagt über die auswärtige Gewalt recht wenig aus. Schon weil operativ tätige Sicherheitsbehörden im Ausland nur in sehr engen Grenzen überhaupt agieren können. Aktive Maßnahmen des Bundesnachrichtendienstes dürften tatsächlich vor allem völkerrechtliche Fragen aufwerfen, die sich dann allerdings als verfassungsrechtliche Fragen teilweise zumindest reformulieren lassen. Befremdlich ist dagegen, dass vereinzelt auch vorgeschlagen wird, die Verfassungsschutzbehörden zu aktiven Maßnahmen zu ermächtigen. Sollte es dabei um operative Maßnahmen gehen, also den offenen rechtsförmigen Einsatz von Befehl und Zwang, würde eine solche Ermächtigung die Aufgabenordnung zerschlagen. Die Verfassungsschutzbehörden würden von Organen der Gefahrfrüherkennung zu operativ tätigen Sicherheitsbehörden umgestaltet. Folgerichtig müsste dann aber die Aufgabe der Gefahrfrüherkennung entfallen. Denn diese Aufgabe legitimiert sich ja gerade daraus, dass die Verfassungsschutzbehörden nicht operativ tätig sind. Sollte hingegen gemeint sein, dass die Verfassungsschutzbehörden im Inland gegen inländische Bedrohungen mit heimlichen Sabotagehandlungen vorgehen können, so begegnet dieser Vorschlag unüberwindbaren rechtsstaatlichen Hürden. Damit komme ich zum Schluss. Die Aufgaben der Nachrichtendienste sind der Schlüssel zur Konturierung des Nachrichtendienstrechts. Der wenig befriedigende gegenwärtige Zustand der Nachrichtendienstgesetze lässt sich auch darauf zurückführen, dass diese Aufgaben bisher nur undeutlich herausgearbeitet sind und sich das geltende Recht auch nicht konsequent an ihnen orientiert. Daneben, dass es juristisch wünschenswert ist, diese Aufgaben der Nachrichtendienste klarer zu formulieren, ist es auch sicherheitspolitisch sinnvoll. Denn nur wenn wir verstehen, wozu die Nachrichtendienste eigentlich da sind, werden wir sie auch zu schätzen wissen. Vielen Dank.
Der Rechtswissenschaftler Matthias Becker war das. Und davor haben wir den Historiker Konstantin Goschler gehört. Das Thema: Nie wieder Gestapo? Fragezeichen, Anspruch und Wirklichkeit der Geheimdienste nach 1945. Die Vorträge wurden im Mai 2026 im Rahmen der Ringvorlesung Sicherheit und Ordnung – juristische Kontinuitäten in der Bundesrepublik nach 1945 an der Uni Frankfurt gehalten. VeranstalterInnen waren die RechtswissenschaftlerInnen Andrea Kiesling und Matthias Jahn, der auch Richter ist, und Ronen Steinke, Journalist, Publizist und Jurist, in Kooperation mit der Goethe-Uni Frankfurt am Main. Ich bin Katrin Ohlendorf. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss und passt auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.